HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Der Gebäudebestand ist als marode zu bezeichnen.
Risse im Mauerwerk, der Brandschutz ist veraltet, Klima- und Lüftungsanlagen müssen erneuert werden und viele Arbeitsplätze gleichen einer Besenkammer ohne Tageslicht.
Dieses Gebäude von 1963 hatte seine Zeit, die Zeit ist abgelaufen.
Das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht.
Die städtischen Bühnen in Frankfurt sind nicht die Elbphilharmonie in Hamburg. Nur bei den Kosten gibt es Ähnlichkeiten.
Egal ob Sanierung oder Neubau, 850 bis 890 Millionen Euro.
Mir fehlt an Geld, gleich bar dir eine Summe zu beheben. Geh, frage gleich herum, ich will es auch, wo Geld zu haben. Ich bin nicht besorgt, dass man uns nicht auf meine Bürgschaft borgt.
Oh, schau! Erleuchtet nicht zu diesem Feste. Herr Mammon, prächtig den Palast.
Es wird teuer.
Ein Glück, dass du es gesehen hast. Ich spüre schon die ungestümen Gäste.
Eine Stadt wie Frankfurt, die mitten in Europa liegt, die reich ist, muss sich dann zu ihren städtischen Bühnen bekennen.
Drama um die Oper und um das Schauspiel in Frankfurt. Das Gebäude am Willy-Brandt-Platz, romantisch Theater-Doppelanlage genannt, entstand vor 115 Jahren und droht nun zugrunde zu gehen. Naja, nicht wirklich. Das genau will man natürlich nicht passieren lassen und sanieren oder neu bauen. Schließlich haben die Frankfurter städtischen Bühnen überregional und europaweit Bedeutung. Droht Frankfurt jetzt das Elfi-Fieber? Knapp 900 Millionen Euro soll es kosten, die städtischen Bühnen zu sanieren und ungefähr genauso viel sie neu zu bauen. Es muss sein, denn spätestens 2021 macht die Feuerwehr diese beiden Bühnen sonst dicht. Marode und veraltet sind sie. Neubau oder Sanierung? Das ist nicht die einzige Frage, die sich stellt. Brauchen die Bühnen weiter diesen prominenten Standort? Was passiert während der jahrelangen Neu- bzw. Sanierungsphase? Wird Carmen in den nächsten Jahren in Offenbach und im westlichen Stadtteil Bockenheim singen müssen? Eine bekannte Nebenwirkung des Elfi-Fiebers ist das Risiko explodierender Kosten. Aber vielleicht setzt Frankfurt auf den Tag danach. Den Skandal haben die Hamburger nahezu vergessen. Die Elbphilharmonie wird als neues Wahrzeichen gefeiert und Karten sind kaum zu kriegen. Kunst und Kasse, wenn Bühnen marode werden, so haben wir heute getitelt und wollen fragen, muss der Erhalt der Frankfurter Hochkultur wirklich 900 Millionen Euro kosten? Braucht eigentlich jede Stadt ein eigenes Haus mit eigenen Ensembles oder kann man auch kooperieren wie Darmstadt und Wiesbaden schon jetzt? Und was kann Frankfurt von Städten lernen, die schon saniert haben, wie Stuttgart oder Berlin oder neu gebaut wie Hamburg eben? Diesen Fragen werden wir nachgehen, fangen aber in Frankfurt an, wo jetzt eine Machbarkeitsstudie auf dem Tisch liegt. Andreas Heigen fasst zusammen.
Zwischen 850 und 870 Millionen Euro würde es laut Machbarkeitsstudie kosten, die städtischen Bühnen zu sanieren. Ein Neubau an selber Stelle am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt würde mit knapp 900 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die drei Varianten, die nach der Machbarkeitsstudie nun zur Diskussion stehen, erklärt Detlef Junkers vom Planungsbüro PFP.
Variante 1, Sanierung des Bestandes plus Erweiterung mit einer internen Ersatzspielstätte. Das heißt, kein Haus verlässt diesen Standort. Die Variante 2 ist, das Schauspielhaus zieht aus. Eine Bühne verlässt das Haus und es muss eine externe Ersatzspielstätte, eine Interimsspielstätte zur Verfügung gestellt werden. Die Variante 3 ist dann kompletter Abriss dieses Gebäudes, der Doppelbühne und kompletter Neubau.
Finanziell unterscheiden sich die drei Varianten mit 850 bis 900 Millionen Euro nicht beträchtlich voneinander. Aber der Faktor Zeit bei der Umsetzung macht den Unterschied. Und weil die städtischen Bühnen ein kulturelles Aushängeschild für Frankfurt sind, soll der Spielbetrieb möglichst nicht beeinträchtigt oder unterbrochen werden. Variante 1, eine Sanierung mit provisorischer Spielstätte, würde rund 11 Jahre dauern. Variante 2, eine Sanierung mit ausgelagerter Spielstätte, rund 8 Jahre. Und würde man sich dafür entscheiden, alles abzureißen und wieder neu aufzubauen, bräuchte man 6 Jahre. Doch die Kosten bleiben ein Problem. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig will es billiger und will alles noch einmal überprüfen.
Ich bin sehr dafür, da nochmal gegen zu prüfen, wirklich alles nochmal auf den Grill zu legen, mal salopp gesagt, jeden Posten nochmal zu hinterfragen und gegen zu prüfen, um dann auch sicher zu sein, ob das so stimmt mit der Kalkulation.
Die Machbarkeitsstudie hat es in sich, denn die Experten haben an rund 5000 Stellen am Gebäude Decken, Wände und zum Teil auch Böden geöffnet und alles überprüft. 150 Räume wurden untersucht. Im Bericht geht es unter anderem um die Gewerke Heizung, Klimatisierung, Statik und Elektrotechnik. Das Ergebnis sei dramatisch, so das Planungsbüro. Die Technik sei völlig veraltet und die Bausubstanz marode. Der Brandschutz außerdem nicht ausreichend. 5 Jahre lang duldet die Feuerwehr den Zustand nun noch. Ein weiteres Problem seien zudem die niedrigen Decken. Neue Technik bräuchte höhere Räume. Auch deshalb käme eine Sanierung zu 80% eines Neubaus gleich. Denn laut Hamburger Planungsbüro müsse der West- und Ostflügel sowieso abgerissen werden. Teuer macht die Sanierung aber auch noch ein anderer Aspekt, den die Zuschauer gar nicht sehen. Und zwar der Backstage-Bereich, also der Bereich hinter der eigentlichen Bühne. Auch dieser Bereich ist veraltet und bietet laut Analyse zudem zu wenig Platz für die Theatermacher. Konkrete Handlungsempfehlungen gibt die Studie übrigens nicht. Den Nutzen dieser doch immerhin 6,6 Millionen teuren Analyse schätzt die Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD so ein.
Für die verschiedenen Varianten sind nicht nur die Baukosten ermittelt worden, sondern auch die Preissteigerungen, eine Risikomarge und Interimslösungen. Der Vorteil, der Nutzen dieser Studie sollte sein, dass eine solide Basis für zukünftige Entscheidungen gelegt worden ist.
Die Machbarkeitsstudie wurde von der Stadt Frankfurt im Jahre 2013 in Auftrag gegeben. Der damalige Kulturdezernent Felix Semmelroth von der CDU war ursprünglich von Kosten in Höhe von knapp 130 Millionen Euro ausgegangen. Nun liegt die Prognose bei 850 bis rund 900 Millionen Euro. Billiger als eine Schätzung ist noch kein Großbau geworden. Stoff für Diskussionen gibt es aber nun genug.
Andreas Heigen über die Machbarkeitsstudie zur nötigen Sanierung der Frankfurter städtischen Bühnen. Das ist ja nicht die erste Sanierung dieses Hauses. Immer wieder war in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Architekturbüro von Markus Leben und Volker Kilian beteiligt, HGP Architekten. Markus Leben, guten Tag.
Guten Tag.
Rund 900 Millionen Euro soll es also kosten. Diese Zahl klingelt den Frankfurtern in den Ohren. In früheren Schätzungen wurde von gut einem Fünftel ausgegangen. Sie haben ja Erfahrung mit der Sanierung der städtischen Bühnen. Muss das wirklich so teuer sein?
Die städtischen Bühnen sind ja zwei Häuser. Wir reden einmal über das Schauspielhaus und die Oper. Zwei sehr große Gebäude sind zusammen untergebracht. Und beides sind auch sehr große, sehr renommierte Häuser. Wir haben etwa 1200 Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und wenn man als normaler Zuschauer in ein Theater kommt, dann sieht man das, die Garderobe, das Foyer, die Zuschauerräume. Und dahinter sind natürlich ein sehr großer Apparat, sind sehr viele Räume, sehr viel Technik, die einfach den Spielbetrieb, diese Aufführung überhaupt erst möglich macht. Und ich glaube, das muss man wissen. Wir reden über 100.000 Quadratmeter Fläche. Es sind einfach sehr große Räume, die natürlich auch mit viel Geld saniert werden müssen oder neu gebaut werden müssen. Je nachdem. Und wenn man sich diese Zahlen anguckt, wir haben uns das angeschaut, was auch öffentlich zugänglich ist und sehen einfach, dass auch diese Studie sehr seriös aufgestellt wurde, weil zum Beispiel auch Risikozuschläge in erheblicher Höhe eingebaut sind für Unvorhergesehenes und auch natürlich eine Kostensteigerung berücksichtigt wurde, weil wir ja nicht heute bauen werden, wenn gebaut wird oder die Stadt, sondern es wird in vielen Jahren gebaut und dann ist es einfach nur seriös, auch für die Zukunft schon einzustellen, was das Bauen in beispielsweise 7 Jahren kosten würde.
So dass es da nicht so endet wie bei vielen anderen Projekten. Elbphilharmonie, das kommt ja so drohend als Drohkulisse da schon über den Frankfurter Himmel. An dem Gebäude geschätzt wird ja von vielen der Standort auch nah am Main, mitten in der Stadt zwischen Banken- und Bahnhofsviertel, also so richtig in der Spannung und auch mit der Vielfalt Frankfurts eng verbunden. Kostengünstiger wäre ja sicher ein Neubau oder vielleicht auch zwei, wie ja sogar vorgeschlagen wird, irgendwo am Stadtrand. Ist das für Sie eine Option?
Ja, wir glauben einfach, dass ein Theater in das Herz der Stadt gehört. Und speziell in Frankfurt ist es ein sehr historischer Standort des Hauses von 1902. Und wir glauben einfach daran, dass solche Orte auch eine Bedeutung erlangen, dass sie einfach auch sich verankern im Bewusstsein der Bewohner. Und es ist für uns ganz wichtig, dass dieser Ort erhalten bleibt. Wir haben dort eine Art städtisches Wohnzimmer, aus dem man auf die Stadt schauen kann, ein wunderbares Foyer. Und das sollte an dieser Stelle bleiben, ja.
Okay, Standort soll bleiben, aber man kann ja auch an diesem Standort einen Neubau machen. Stichwort Foyer, also diese wirklich beeindruckende Glasfassade mit diesem besonderen Goldwolkenfoyer, was man ja natürlich von innen nach außen hat man einen schönen Blick, aber von außen nach innen kann man das auch sehen. Das ist was, was möglicherweise die Frankfurter, die kann man natürlich gerne zitieren, aber es wird auf jeden Fall in der Diskussion jetzt auch schon angemerkt, dass man diese Fassade nicht gern hergeben will. Auch wenn es ein Neubau werden soll, kann man das denn miteinander verbinden?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch Identifikationspunkte in einer solchen Stadt zu haben. Und man kann das machen, es ist technisch möglich. Man muss sich überlegen, welcher Wert dahinter steht. Und selbstverständlich, die Goldwolken müssen erhalten bleiben. Das ist völlig außer Frage. Und auch diese Großzügigkeit finde ich sehr wichtig für die Stadt, dass man eben diese großen Fassaden hat. Aber ich denke, man sollte auch der aktuellen Architektur eine Chance geben und auch sagen, im Jahr 2017 oder wann auch immer, wird gute Architektur gemacht.
Jetzt ist ja aber auch schon die ganze Zeit saniert worden. Das Gebäude ist von 1902, Sie haben es eben schon mal gesagt. Neben dieser umfangreichen Sanierung in den 80er Jahren nach dem Brand haben Sie ja auch in den letzten Jahren auch immer wieder im Hause, im Schauspiel, Oper und Kammerspiel Sanierungen durchgeführt, auch Brandschutzsanierungen. Warum reicht das immer nicht länger als ein paar Jahre? Warum muss jetzt dann schon wieder so grundlegend nachgedacht werden?
Ja, das Haus hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Also nach der Eröffnung 1902 kamen dann die Kriegsjahre 1949, 51 wieder Aufbau, dann 1963 nochmal im Stile der Moderne erweitert und es ist sehr viel passiert. Es gab nochmal einen Brand in den 80er Jahren, Teilabriss, Wiederaufbau und so weiter. Und das Ganze ist eigentlich eine Art Oldtimer. 1963 war es eines der modernsten Theater Europas. Das ist aber 54 Jahre her. Und wenn Sie das Beispiel des Autos nehmen, also der Oldtimer kommt irgendwann in die Jahre und es wird natürlich immer schwieriger, ihn oft in Stand zu halten. Und man muss sich irgendwann fragen, ist der Aufwand noch gerechtfertigt?
Gibt es auch neue, strengere Brandschutzvorgaben? Also gibt es einfach auch von anderer Seite Druck?
Ja, das kommt natürlich auch dazu. Also die Anzahl der Vorschriften oder der Umfang der Vorschriften wird natürlich immer stärker, immer größer. Speziell der Brand am Düsseldorfer Flughafen war also ein sehr einschneidendes Erlebnis, was also auch die Bewertung völlig verändert hat. Man hat da noch strengere Vorgaben entwickelt und was ja auch grundsätzlich gut ist, das ist ja in unserer aller Sinne, aber so ein altes Gebäude erfüllt das halt nicht an allen Stellen und man kann dann natürlich auch technische Möglichkeiten finden, das halbwegs auf einem Stand zu halten, dass es sicher und benutzbar ist, aber der Aufwand wird natürlich immer größer.
Es wurde schon mal groß saniert in den 80er Jahren. Es steht jetzt wieder eine große Sanierung oder ein Neubau bevor. Auf jeden Fall eine riesige Dimension, wenn Sie 10 bis 15 Jahre in die Zukunft denken. Ich hoffe, das reicht. Was werden dann die neuen städtischen Bühnen, wo und wie auch immer, idealerweise für Frankfurt bedeuten?
Wenn man sich mutige Entscheidungen der Stadt Frankfurt anschaut, wie beispielsweise die Entwicklung des Museumsufer, dann kann man jetzt rückblickend sagen, dass das also ganz wichtige kulturelle Leuchtturmprojekte waren für die Stadt. Und so etwas würde ich mir auch wünschen für Frankfurt, dass man sagt, die Betrachtungsweise ist eine langfristige und es wird jetzt eine Lösung gefunden, die für die nächsten 100 Jahre dann Bestand haben könnte, hoffentlich, und etwas, was nicht nur als Last empfunden wird, sondern als auch einfach als große Chance für die Stadt, sich einfach dort neu aufzustellen, fit zu machen für die Zukunft und auch weiterhin den Bühnen diese entsprechenden Arbeitsbedingungen zu geben, dass sie da zu den führenden Häusern in Europa gehören können.
Markus Leben, Architekt mit umfangreicher Erfahrung mit der Sanierung öffentlicher Bauten, auch der städtischen Bühnen bei HGP Architekten. Ganz herzlichen Dank. Kunst und Kasse, wenn Bühnen marode werden, der Tag in HR2 Kultur. Wofür neue Bühnen gut sind, so formuliert das Friedrich Schiller in seinem Prolog anlässlich der Uraufführung seines Schauspiels Wallensteins Lager.
Der scherzenden, der ernsten Maske Spiel, dem mir so oft ein willig Ohr und Auge geliehen, die weiche Seele hingegeben, vereinigt uns aufs Neu in diesem Saal. Und sieh, er hat sich neu verjüngt, ihn hat die Kunst zum heitern Tempel ausgeschmückt, und ein harmonisch hoher Geist spricht uns aus dieser edlen Säulenordnung an und regt den Sinn zu festlichen Gefühlen. Und doch ist dies der alte Schauplatz noch, die Wiege mancher jugendlichen Kräfte, die Laufbahn manches wachsenden Talents. Wir sind die Alten noch, die sich vor euch mit warmem Trieb und Eifer ausgebildet, Ein edler Meister stand auf diesem Platz, euch in die heiteren Höhen seiner Kunst durch seinen Schöpfergenius entzückend. O möge dieses Raumes neue Würde, die Würdigsten in unsere Mitte ziehen und eine Hoffnung, die wir lang gehegt, sich uns in glänzender Erfüllung zeigen. Ein großes Muster weckt Nacheiferung und gibt dem Urteil höhere Gesetze. So stehe dieser Kreis, die neue Bühne, als Zeugen des vollendeten Talents.
Friedrich Schiller, später mehr, HR2 der Tag. Ja, wie denn nun? Wie soll es weitergehen mit den städtischen Bühnen? Die Machbarkeitsstudie liegt auf dem Tisch, die einigermaßen für Aufregung gesorgt hat. Bei den Verantwortlichen, den Theatermachern, der Öffentlichkeit, den Politikern. Die werden sich voraussichtlich am Donnerstag in der Stadtverordneten-Sitzung wieder mit dem Thema befassen. Die Öffentlichkeit diskutiert ohne Termin auf allen Kanälen immerzu. Wie die Diskussion verläuft, fasst Andreas Heigen zusammen.
Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig von der SPD will auf jeden Fall am aktuellen Standort am Willy-Brandt-Platz festhalten. Lange hatte sie gehofft, dass man den alten Gebäudekomplex 1:1 sanieren könnte. Aber das ist laut Studien nicht möglich und dauert viel zu lange. Und zwar 8 bzw. 11 Jahre. Je nachdem, ob man während der Sanierung das Schauspiel auslagert oder nicht. Hartwig tendiert daher im Moment eher zu einem Neubau. Denn eine Sanierung sei für sie aus vielen Gründen derzeit nicht plausibel.
Der Baulärm und der Lärm wären enorm für das künstlerische Personal, das dort arbeiten müsste. Und vor allen Dingen hätte man eine Bauzeit von 11 Jahren. Ich glaube, das ist weder den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen noch den Bürgern der Stadt zuzumuten.
Aber die Überlegungen der Dezernentin gehen noch weiter, denn im Frankfurter Stadtteil Bockenheim ist im Moment ein Kulturcampus geplant und diesen könne man laut Hartwig in die Planungen zu den städtischen Bühnen mit einbeziehen.
Ich plädiere dafür, die Entwicklung des Kulturcampuses zusammenzudenken mit der großen Aufgabe einer zukünftigen Gestaltung der Doppelanlage städtische Bühnen. Man könnte auf dem Kulturcampus eine Übergangsspielstätte bauen, die danach genutzt werden könnte, beispielsweise von dem Zentrum einer künstlerischen Avantgarde, wie das heute heißt. Ich würde es lieber Zentrum für die Künste nennen.
Jan Schneider, der Baudezernent der Stadt, ist in seinen Überlegungen etwas mutiger. Denn anders als seine Kollegin aus dem Kulturdezernat ist der CDUler auch offen für einen Standortwechsel der Bühnen.
Das hätte zum Beispiel den Vorteil, dass man nicht über viele Jahre, mindestens 6 Jahre, parallel Spielbetrieb auslagern müsste, sondern man könnte das neue Gebäude errichten und zu einem bestimmten Tag mit einem großen Festakt aus dem alten aus und das neue einziehen. Das würde uns viele Kosten bei der Auslagerung sparen, das würde aber auch das ganze Projekt beschleunigen.
Doch mit diesem Vorschlag weicht Baudezernent Schneider allerdings vom bisherigen Konsens mit SPD und Grünen ab. Denn Ina Hartwig ist der Standort am Willy-Brandt-Platz im Frankfurter Zentrum vor allem aus kulturhistorischen Gründen wichtig. In allen europäischen Städten seien die Bühnen im Zentrum zu finden, so Hartwig. Kostentechnische Bescheidenheit fordert Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD. Für ihn seien die Kosten schlicht nicht akzeptabel. Es müsse neu geplant werden. Und geplant hat das beauftragte Planungsbüro PFP aus Hamburg. Zwar zeigt die Studie zur Sanierung nur Möglichkeiten und keine Empfehlungen auf, dennoch hat man der Stadt eine Idee präsentiert, die zumindest das Platzproblem an den Bühnen in den Griff kriegen soll. Denn Technik, Künstler und Requisiten brauchen einfach mehr Raum. Und den könnte bei einer Sanierung ein Hochhaus hinter dem bestehenden Gebäude liefern. Detlef Junkers von PFP erklärt, wieso die Idee seiner Ansicht nach sinnvoll ist.
Deswegen, weil es platzökonomisch ist. Wir sind ein verdichteter innerstädtischer Standort. Wir können nicht ausweichen, wir haben eine 100% Überbauung. Und das bedeutet, dass man natürlich da, wo ich neu bauen kann, wo ich wirklich diese großen Zuwächse unterbringen kann, die stapeln muss.
Das Planungsdezernat aber ist vom Hochhauskonzept nicht begeistert. Nun muss wohl diskutiert werden, welche Lösung sinnvoll ist und was diese vor allem kosten darf.
Andreas Heigen über den Stand der Diskussion um die Frankfurter städtischen Bühnen. Vielen werden die Vorschläge neu vorkommen und die Vorstellung, dass die Theateroper Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz abgerissen werden könnte, unerträglich. Dabei gab es diesen Vorschlag vor 30 Jahren schon mal, nach dem Brand in der Oper. Da gab es auch den Hochhausvorschlag. Damals kam er von Ignaz Bubis.
Stellen Sie sich mal vor, die Oper wird da, wo sie war, wieder aufgebaut, modern, wird vorher abgerissen. Unten kommen Parkplätze hin und oben ein Hochhaus drüber. Was meinen Sie, wie die Deutsche Bank und die Dresdner Bank sich darum reißen würden? Und ich meine, dass dann das, was an Unterhalt für die Oper nötig wird, aus der Vermietung dieser Luftrechte, denn mehr sind es nicht als Luftrechte, könnte diese Betriebs-GmbH sanieren und nicht nur den Opernbetrieb unterhalten, sondern viel mehr, einen viel größeren Beitrag leisten. Und stellen Sie sich mal vor, wenn man dann auf einem Sockelgeschoss das Theater vom Hochhaus trennt, auch noch Cafés oder Läden, da eine Galerie, das sicherlich die Stadt beleben würde, errichtet. Und die Parkplätze, die können tagsüber für den Bürobetrieb und abends für die Opernbesucher da sein.
Ein Hochhaus am jetzigen Standort, das schlug Ignaz Bubis nach dem Brand in der Oper 1987 schon einmal vor. Wie man heute noch sehen kann, hat er sich damit nicht durchgesetzt. Sonst hätten wir heute wahrscheinlich nicht die Diskussion oder zumindest nicht diese. Aber der Hochhausvorschlag taucht jetzt wieder auf, wie wir gehört haben. Sanierung oder Neubau, rund 900 Millionen Euro wird es so oder so kosten. Das sagen die Autoren der Machbarkeitsstudie. Auch der Frankfurter Theatermacher und Regisseur Willi Pramel hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Guten Tag, Herr Pramel.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
900 Millionen Euro, wie klingt das in Ihren Ohren?
Naja, es ist der helle Wahnsinn. Denn klar, ich weiß, neue, es sind ja zwei Theater, die neu gebaut werden müssen. Das ist natürlich nicht billig. Ja. Aber ich meine, wenn das jetzt um die Errichtung eines nationalen Doppeltheaters gehen würde in Berlin, da könnte man sagen, okay, jedes Land, jede Großstadt braucht irgendwie so einen nationalen Musentempel. Aber es geht ja um Frankfurt. Und in Frankfurt gibt es ja auch noch andere Theater. Die müssen ja in derselben Zeit, wo diese 900 Millionen ausgegeben werden, auch nicht finanziert, aber wenigstens anteilig subventioniert werden von den vielen Museen, die alle jammern und stöhnen, dass sie sich keine Neuanschaffungen leisten können, gar nicht zu reden.
Aber also, so ein architektonisches Wahrzeichen, so ein Leuchtturm, das würde ja vielleicht auch Touristen und Publikum anziehen, von dem sie auch profitieren könnten.
Ja gut, aber ich meine, die vielen Touristen, die sich vor der alten Oper fotografieren lassen, sind noch lange nicht stetige Besucher von Konzerten der alten Oper. Also die vielen Japaner, die vielen Chinesen, die sich überall vor irgendwelchen Denkmälern fotografieren, sind da noch kein
gehen noch nicht rein, meinen Sie?
Ein Publikum für ein das
Thema. Ja, die Elbphilharmonie ist ja komplett ausverkauft im Moment. Da ja, funktioniert's.
Gut. Mal gucken, was in zwei Jahren damit passiert ist. Also jetzt, ich habe die letzte Diskussion, die stattgefunden hat, da ging es eigentlich auch um wahnsinnige, also eigentlich nur noch um Utopie und utopische Vorschläge, die sich aber alle architektonisch ausdrücken. Es soll irgendwie Bilbao wurde genannt und alles Mögliche. Irgendwo in der Mitte irgendein besonders bemerkenswertes architektonisches Kunstwerk geschaffen werden. Ich meine, Frankfurt ist nur wirklich nicht die Stadt der architektonischen Zukunft. Da gibt es so viel Unsinn in dieser Stadt. Also warum
da muss es doch aber nicht noch mehr Unsinn geben.
Nein, das muss es nicht geben, aber die Doppelanlage, die da am Willy-Brandt-Platz steht, ist ja nicht schlecht. Die kann man ja wirklich noch 100 Jahre aushalten. Aber wenn jetzt da einfach alles abgerissen und da einfach nur Architektur gebaut wird, hat man noch lange nicht das Problem des Theaters in der Zukunft im Griff. Denn wer sagt uns denn, dass wir alle Bühnen brauchen, wo die Zuschauer auf der einen Seite sitzen und glotzen in einen leeren Raum, in der gespielt wird. Also ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Regisseure, die mit multifunktionalen Räumen eher was anfangen können, als mit den festen Häusern.
Deswegen schlagen Sie ja auch vor, dass die Ensembles tingeln sollen. Also jetzt egal, ob Neubau oder Sanierungszeit, es wird ja auf jeden Fall eine Interimsspielstätte gesucht. Ja, Sie sagen, warum nicht durch die bestehenden tingeln, das heißt von A nach B ziehen. Steht dann Carmen irgendwann bei Ihnen in der Naxos-Halle?
Ja, das finde ich eine total reizvolle Idee. Also wenn man jetzt schon anfängt zu spinnen und sagen...
Aber Sie haben doch nicht die berühmte Bühnenobermaschinerie.
Ja, eben. Und deswegen muss man ganz neu ein Theater denken. Und also wir machen ja auch große Rauminszenierungen, die bestimmt nicht unansehnlicher sind als die großen Inszenierungen der Oper oder so. Aber man muss sozusagen mit Räumen umgehen können. Räume, die jetzt nicht die Technik haben, wo es rauf und runter und drüber und drunter geht, sondern wo man sozusagen mit Imagination auch oder mit der Minimalisierung und die Wahrnehmung schult. Also ich finde das total reizvoll, wenn man sagt, es muss sowieso alles neu gedacht werden. Vielleicht kommt hinterher ein Theaterneubau raus, der ganz anders aussieht, als wie er heute gedacht ist. Und man sucht einen Intendanten und ein künstlerisches, eine Mannschaft, die sagt, wir nutzen mal die Zeit von 5, 7 Jahren und probieren die Stadt aus und gehen mal nicht im Zentrum, sondern wir fangen bei den Vororten an, also in Ginnheim, in Fechenheim, in Höchst, und versuchen dort Projekte aus dem Boden zu kreieren, die mit dem Ort, an dem man sich befindet, mal 1, 2 Jahre lang zu tun haben.
Jetzt könnte man Ihnen ja unterstellen, Willy Prammel, selbst als Theatermacher, wenn Sie jetzt diese Kosten oder diese Ausgaben kritisieren, es ist ja eigentlich erfreulich, dass die Stadt für die Kultur überhaupt erwägt, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Sie könnten es ja auch für Straßen oder Sportanlagen ausgeben. Jetzt könnte man Ihnen unterstellen, Sie wollen das Geld. Wie lange könnten Sie denn mit Ihrem Theater damit arbeiten?
Mit den 800 Millionen.
900, ja.
Ja, 900 Millionen. Ja, mein Gott, das brauchen wir jetzt gar nicht nachzudenken, weil wir kriegen von der Stadt, haben jetzt 20 Jahre lang 85.000 für ein ganzes Jahr bekommen.
Ja, dann sind wir bei 100 Jahren.
Genau, also noch mehr wahrscheinlich, wir sind die Unendlichkeit, könnten wir spielen. Klar, wir könnten viel Geld gebrauchen, um das Haus in Vordermann zu bringen, technisch auszurüsten. Aber darum geht's gar nicht. Wir machen ja trotzdem großes Theater. Aber ich finde auch auf jeden Fall gut, wenn die Stadt schon fantasiert, und die Kulturdezernentin ist ja auch schon fast zur Utopistin geworden mit ihren Plänen. Finde ich auch toll, dass man für Kunst so utopisch nachdenkt. Und man soll das Geld auf keinen Fall weggeben oder dem Sport opfern oder so. Aber das Geld soll der Kultur bleiben, und es soll aber ganz kreativ umgesetzt werden, um möglichst auch in der Zeit, wo nur an was Neuem gearbeitet, gebaut werden muss, Leute zu finden, die noch überhaupt nie im Theater waren oder die vielleicht nur als Kind mal im Theater waren, weil da Theaterschulzwang.
Kreativ mit der Situation umgehen, das fordert Willy Prammel, Frankfurter Theatermacher und Regisseur, ganz herzlichen Dank. Er schlägt vor, man könnte ein bisschen durch die anderen Häuser tingeln, während saniert oder neu gebaut wird. Kunst und Kasse, wenn Bühnen marode werden, HR2 der Tag. Noch einmal lassen wir uns von Friedrich Schiller mit auf die Bühne nehmen. In seinem Prolog zu Wallensteins Lager beleuchtet er auch die Rolle des Schauspielers.
Denn schnell und spurlos geht des Mimenkunst, die wunderbare, an dem Sinn vorüber. Wenn das Gebild des Meißels, der Gesang des Dichters, nach Jahrtausenden noch leben. Hier stirbt der Zauber mit dem Künstler ab. Und wie der Klang verhallet in dem Ohr, verrauscht des Augenblicks geschwinde Schöpfung, und ihren Ruhm bewahrt kein dauernd Werk. Schwer ist die Kunst, vergänglich ist ihr Preis, dem Mimen pflicht die Nachwelt keine Grenze. Drum muss er geizen mit der Gegenwart, den Augenblick, der sein ist, ganz erfüllen, muss seiner Mitwelt mächtig sich versichern und dem Gefühl der Würdigsten und Besten ein lebend Denkmal sich erbauen. So nimmt er sich seines Namens Ewigkeit voraus. Denn wer den Besten seiner Zeit genug getan, der hat gelebt für alle Zeiten. Die neue Ära, die der Kunst Thaliens auf dieser Bühne heut beginnt, macht auch den Dichter kühn, die alte Bahn verlassend, euch aus des Bürgerlebens engem Kreis auf einen höheren Schauplatz zu versetzen. Nicht unwert des erhabenen Moments der Zeit, in dem wir strebend uns bewegen. Denn nur der große Gegenstand vermag, den tiefen Grund der Menschheit aufzuregen. Im engen Kreis verengert sich der Sinn. Es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken.
Friedrich Schiller, er wendet sich später noch dem Theaterdichter zu. HR2 der Tag, Kunst und Kasse. Wo der Verfall Einzug hält, müssen Ideen her. Am Beispiel Frankfurt haben wir jetzt von den unterschiedlichen Vorschlägen gehört, die für die nötige Neuerfindung von Oper und Schauspiel auf dem Tisch liegen. Einer stammt, wie gehört, vom Theatermacher Willy Prammel. Er will die Ensembles tingeln sehen zwischen verschiedenen Frankfurter Spielorten, zumindest für eine Übergangszeit. Andere Künstler tun das schon, denn die Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt Darmstadt kooperieren. Sie haben 2015 ihre jeweiligen Ballettsparten zum Hessischen Staatsballett zusammengelegt. Künstlerisch ist das ein Erfolg. Ein Sparmodell ist es aber nicht, war aber in dem Fall auch gar nicht so gedacht. Birgitta Söhling berichtet aus Wiesbaden.
Stehende Ovationen, ausverkauftes Haus. Mit seiner Inszenierung des Sommernachtstraums reißt Ballettdirektor Tim Plegge das Wiesbadener Publikum in dieser Spielzeit zu Beifallsstürmen hin. 28 Tänzerinnen und Tänzer bilden das Hessische Staatsballett. Entstanden ist die Kompanie aus dem Zusammenschluss der jeweiligen Ballettsparten der Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt vor einigen Jahren. Die damalige Ministerin für Wissenschaft und Kunst Eva Kühne-Hörmann betonte, dass die Fusion keine wirtschaftlichen, sondern rein künstlerische Gründe habe.
Die positiven Aspekte sind, dass man als Staatstheater Wiesbaden und Darmstadt alleine nicht so große Auftritte haben konnte, wie man das jetzt haben kann. Und indem diese Kooperation an beiden Standorten stattfindet, können wir Tanz und Ballett einfach besser herausbringen.
Zwei neue abendfüllende Produktionen in jeder Spielzeit, mindestens je 25 Vorstellungen in Darmstadt und Wiesbaden. Dazu internationale Gastchoreografen. Wenn sich zwei kleinere Kompanien zu einer größeren zusammenschließen, entwickeln sie mehr Erzählmöglichkeiten und Strahlkraft. Tim Plegge und sein Ensemble begeistern Publikum und Feuilletons mit einem breiten Spektrum zwischen klassischem, modernem und experimentellem Tanz. Der Erfolg zeigt sich auch an Gastspieleinladungen bis nach St. Petersburg. Doch der Zusammenschluss hat für die Tänzer seinen Preis. Wenn eine Premiere in Darmstadt ansteht, heißt es pendeln. Um 9 Uhr morgens geht es los, Rückkehr gegen Mitternacht. Was auf der Bühne in Wiesbaden funktioniert, muss in Darmstadt neu geprobt werden, erzählt Ursula Hering von der Künstlergewerkschaft.
Weil die Darmstädter Bühne ein viel breitere Bühne ist, das Bühnenbild im Grunde in die Breite gezogen werden muss, die Wege der Tänzer viel größer, viel länger sind als auf der Wiesbadener Bühne. Und das muss geprobt werden. Da können Sie nicht mit einer Produktion hinfahren, sagen und los geht's.
Im vergangenen Jahr protestierten die Tänzerinnen und Tänzer mit Flugblättern gegen schwierige Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung. Gerade in diesem Beruf ist Regeneration genauso wichtig wie regelmäßiges Training, um Verletzungen vorzubeugen. Ballettdirektor Tim Plegge.
Ich fahre auch relativ häufig mit der Bahn, dann zweimal am Tag von Wiesbaden nach Darmstadt. Wir haben einen Bus, der die Tänzer von Wiesbaden nach Darmstadt bringt. Aber dann aus dem Bus direkt auf die Bühne zu steigen, ist natürlich etwas, was nicht sehr angenehm ist für den Körper. Und versuchen wir, Zeiten zu schaffen, die auf den Körper eingehen.
Künftig soll es mehr freie Tage und einen anderen Probenrhythmus geben. Eine neue Dienstvereinbarung steht kurz vor dem Abschluss. Theaterdirektor Bernd Fülle, der am Staatstheater Wiesbaden einen Etat von gut 41 Millionen Euro zu verantworten hat, warnt davor zu glauben, wenn zwei sich etwas teilen, wird es halb so teuer. Im Gegenteil. Die Häuser in Wiesbaden und Darmstadt kooperieren seit Jahren auch im Opernbereich mit Austauschgastspielen. In diesem Jahr mit Eugen Onjegin und Carmen. Künstlerisch macht das Sinn, weil es den Spielplan bereichert, wirtschaftlich weniger. Denn zu den laufenden Kosten kommt noch die Transportlogistik. Fülle verhandelt gerade ein Gastspiel der Wiesbadener Inszenierung von Eugen Onjegin an der Königlichen Oper in Göteborg. Allein der Umbau des Bühnenbilds aber kostet 130.000 Euro. Sein Fazit lautet deshalb, das Hessische Staatsballett als Zusammenschluss der Ballettsparten in Darmstadt und Wiesbaden ist künstlerisch ein Erfolg. Und weil das Publikum mitgeht und die Vorstellungen zu 90% ausverkauft sind, letzten Endes auch wirtschaftlich. Als Modell zu empfehlen sind solche Kooperationen aus seiner Sicht aber nur dann, wenn die beteiligten Häuser räumlich nah genug beieinander liegen.
Wechselnde Spielorte für das Hessische Staatsballett Wiesbaden und Darmstadt Alltag. Künstlerisch sind diese Kooperationen sinnvoll, so das gehörte Fazit, wirtschaftlich nicht. Also auch das keine wirkliche Option für die Frankfurter zum Geldsparen wechselnde Spielorte, jedenfalls nicht auf Dauer. Es braucht weiter ein Theater, eine Oper, das ist ja auch unumstritten. Kunst und Kasse, wenn Bühnen marode werden, der Tag in HR2 Kultur. Wie marode Kulturbauten wieder in Schuss gebracht werden können, das fragen sich Kulturtreibende der ganzen Nation, von Berlin bis Düsseldorf, von Stuttgart bis Köln. Auch wie man die Übergangszeiten bewältigen kann, bis die neuen Kulturtempel fertig oder die alten saniert sind. Über die Jahre hat die unterschiedlichen architektonischen und künstlerischen Antworten auf diese Fragen beobachtet Rolf Bollwin, der ehemalige Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins. Guten Tag.
Guten Tag.
Fangen wir mal in der Planungsphase an. Muss es da eigentlich immer Streit geben?
Nein, oft gibt es ja überhaupt keinen Streit. Es wird dann geprüft, was wird das kosten, ein solches Gebäude zu sanieren. Meistens sind sich alle einig, dass das Theater gebraucht wird in der Stadt. Und dann wird es im Stadtrat beschlossen und dann geht es los. Also, dass es Streit gibt, ist eigentlich eher die Ausnahme.
Bei uns läuft ja jetzt eben die Diskussion, soll saniert werden oder soll neu gebaut werden, wenn Sie sich andere Städte anschauen. Wo landet man da meistens?
Meistens entscheidet man sich für die Sanierung und zwar schon deshalb, weil natürlich die Theatergebäude ganz bewusst an einem bestimmten Standort in der Stadt stehen. Sie sind ja ein Teil der Stadt, sie müssen auch mitten in der Stadt sein und alternative Grundstücke im Zentrum, wo man dann das Theater neu aufbauen könnte, stehen in der Regel nicht zur Verfügung. Also bleibt eigentlich nur als einziger Weg die Sanierung. Es gibt dann schon manchmal Alternativüberlegungen, wie beim Schauspielhaus in Köln. Das war aber eine besondere Situation. Das ist ein großer Platz und man hatte sich überlegt, ob man das Schauspielhaus an einer anderen Stelle an diesem Platz wieder neu aufbaut, um den Platz städtebaulich zu arrondieren. Aber interessanterweise hat es ja dann eine Bürgerinitiative in Köln gegeben und die hat dazu geführt, dass der Neubauplan nicht realisiert wurde, sondern dass das Schauspielhaus genauso wie die Oper dann saniert wurde. Allerdings zu den gleichen Kosten, die auch der Neubau, was das Schauspielhaus angeht, gekostet hätte.
Interimsmäßig ist man trotzdem mit beiden Häusern im Moment unterwegs in der Stadt. Mag das denn das Publikum?
Das Publikum ist bereit mitzugehen. Es sieht ja häufig ein, dass die Gebäude saniert werden müssen. Das hat manchmal etwas mit Sicherheitsfragen zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass sie marode sind. Und alle freuen sich natürlich darauf, wenn das Stadttheater saniert wird und nachher im neuen Glanz erstrahlt. Und dann nehmen sie natürlich auch in Kauf, dass sie in der Zwischenzeit woanders hin müssen. Man muss sich dann immer sehr gut überlegen, wo geht man hin, wie ist die Anbindung, geht das Publikum mit, akzeptiert es auch den Standort, findet es den Standort vielleicht sogar interessant, passiert sehr häufig, aber es ist immer nur eine Übergangslösung. Alle wissen und alle wollen es, es geht wieder in das angestammte Gebäude zurück und darauf sind alle fixiert und dann überlebt das Theater auch einen solchen Übergang und dann geht das Publikum auch mit.
Das Publikum mag aber garantiert nicht, wenn sich, wie jetzt zum Beispiel auch jüngstes und auch prominentes Beispiel bei der Staatsoper Berlin, die Wiedereröffnung mal eben um 4 Jahre verschiebt. Das ist zwar noch nicht Dimension Elbphilharmonie, aber 4 Jahre, jetzt macht es mal ein bisschen auf und schon mal eine Vorstellung, dann noch mal ein bisschen und dann erst wieder im Dezember regulär. Es kostet voraussichtlich 400 statt 239 Millionen Euro, die Staatsoper zu sanieren. Das mag doch das Volk, das Publikum, die Zuschauer, das mögen die nicht.
Nein, das mögen sie natürlich nicht, aber das hat ja auch verschiedene Ursachen. Zu einem Teil liegt es erstmal daran, dass man in diese Gebäude, wenn man sie saniert, nicht hineinschauen kann. Es stellt sich immer wieder heraus, dass die Dinge schwieriger sind, als man gedacht hat, dass manches mehr marode ist als erwartet. Und dann dauert es natürlich länger und kostet auch mehr Geld. Aber eine andere Ursache ist, dass wir ja alle diese Gewerke international ausschreiben müssen. Es bewerben sich dann Firmen, die versuchen, günstige Angebote zu machen und müssen dann zuweilen aus rechtlichen Gründen genommen werden. Und später stellt sich dann heraus, dass sie gar nicht in der Lage sind, die Leistungen so zu erbringen, wie sie erbracht werden müssen. Und dann wird es plötzlich teurer. Dann sagen sie, es kommt noch das hinzu und es kommt noch das hinzu. Und wie gesagt, auch dann dauert es länger. Und insofern muss man, glaube ich, immer sehr genau hingucken, in welchem Zustand das Gebäude ist. Man sollte am Anfang auch ehrlich sein, auch wenn es für einen Stadtrat oder für ein Parlament dann ein großer Schluck aus der Pulle ist, der notwendig ist, um dann das Geld bereitzustellen, das eine solche Sanierung kostet. Aber die Ehrlichkeit am Anfang führt dazu, dass man von vornherein was weiß, was auf einen zukommt. Und das ist eigentlich politisch korrekt und sinnvoll. Aber wie gesagt, es muss natürlich auch dann von allen akzeptiert werden, einen solch hohen Betrag zur Verfügung zu stellen.
Ja, in Frankfurt sind das ja eben geschätzte 900 Millionen Euro. Da kann man nur hoffen, dass das ehrlich ist, weil das ist dann die Endsumme, bei der die Elbphilharmonie ungefähr gelandet ist, nachdem es sehr viel weniger hätte sein.
Sind aber auch zwei Häuser.
Sind zwei Häuser, ja, aber wir wissen ja noch nicht, wie sie architektonisch gestaltet werden und ob das auch so aufwendig wird. Das ist alles noch offen. Aber was nicht offen ist, ist zum Beispiel nochmal, um eine andere Stadt und eine andere Sanierung ins Spiel zu bringen, das Staatstheater Stuttgart. Da ist ja das Schauspiel nach der Sanierung 2013 wieder eröffnet worden. Und dann muss es aber wieder geschlossen werden. Kann auch das die Folge sein von eben diesem, wie Sie gesagt haben, internationale Ausschreibung und dann vielleicht doch den billigsten nehmen und auf einmal stehen die Zuschauer rein falsch?
Das sind Fehler, die da gemacht worden sind. Nachher ist das immer schwer zu ermitteln, woran es gelegen hat. Es liegt vielleicht zuweilen daran, dass man nicht das erfahrenste Unternehmen ist. Man kann ja nicht hingehen und sagen, ihr habt gerade euer Theater saniert. Wer war denn der Beste beim Einbau der Fenster? Und dann sagt das Theater, das waren die und die und das andere würde dann gerne diese Firma übernehmen. Das geht eben nicht so ohne weiteres. Und dann kommt schon mal einer zum Zuge, der vielleicht die ausreichende Erfahrung nicht mitbringt. Aber es gibt ein zweites Problem. Wir haben in den Bauverwaltungen in den letzten Jahren wie in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung massiv Stellen abgebaut. Und ein solches Bauvorhaben muss natürlich geplant werden, es muss kontrolliert werden. Und an dieser Kontrolle fehlt es häufig, weil nicht genügend Personal zur Verfügung steht. Und dadurch passieren Fehler. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was in Stuttgart die Ursache dafür war, aber das sind die grundsätzlichen Voraussetzungen, unter denen diese Sanierungsvorhaben stattfinden. Und dabei kann es dann natürlich passieren, dass es nicht ganz so funktioniert, wie man es erwartet hat. Und das ist sehr bitter und natürlich auch sehr teuer und für das Theater ein großes Problem. Es muss nochmal neu zu einem Übergang ansetzen.
Das heißt aber für uns Frankfurter oder auch die Region, die Bühnen sind ja durchaus weit über Frankfurt hinaus auch renommiert und bekannt und etabliert. Das heißt, dass wir uns auf eine längere Schließung als vorhergesagt einstellen müssen und eigentlich auch auf noch mehr als die 900 Millionen Euro, was Sie jetzt eben so skizzieren, gibt es ja da gar kein Vertun.
Ja, ob es dann tatsächlich mehr werden, ich finde 900 Millionen Euro ist natürlich schon ein großer Betrag, um die Sanierung eines solchen Gebäudes sicherzustellen und ich wäre da mal optimistisch, dass das auch klappt. Natürlich wird das eine längere Übergangszeit bedeuten. Natürlich muss man versuchen, dann einen Standort zu finden, in der Oper und Schauspiel spielen können und der dann eben vom Publikum akzeptiert wird. Aber ich finde es für Frankfurt von zentraler Bedeutung, dass das Gebäude dort steht, wo es steht. Es ist ein offener Bau. Es ist ein Bau, der dazu gedacht ist, dass die Leute nachdenken, dass sie sich mit etwas auseinandersetzen, mit sich selbst, mit der Welt auseinandersetzen. Mitten in der Stadt einer Finanzmetropole, die größte Finanzmetropole in der Bundesrepublik Deutschland und eine der größten in der Welt. Und dieses Spannungsverhältnis muss doch existieren. Man kann doch nicht aus einer solchen Stadt plötzlich das Theater rausnehmen und es ganz woanders hinstellen und damit nicht mehr zum zentralen Ort des Denkens in der Stadt machen. Das ist dringend erforderlich und insofern finde ich, in Frankfurt gibt es keine Alternative als zu sanieren.
Herzlichen Dank, Rolf Bollwin, ehemaliger Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, der in den vielen Jahren einige Sanierungen beobachten konnte von Bühnen quer über die Nation. Dankeschön. Kunst und Kasse, wenn Bühnen marode werden, der Tag in HR2 Kultur. Und noch einmal Friedrich Schiller, nun hat er den Theaterdichter im Visier.
Darum verzeiht dem Dichter, wenn er euch nicht raschen Schritts mit einem Mal ans Ziel der Handlung reißt, den großen Gegenstand in einer Reihe von Gemälden nur vor euren Augen abzurollen wagt. Das heut'ge Spiel gewinne euer Ohr und euer Herz den ungewohnten Tönen. In jenen Zeitraum führ es euch zurück auf jene fremde, kriegerische Bühne, die unser Held mit seinen Taten bald erfüllen wird. Und wenn die Muse heut des Tanzes freie Göttin und Gesangs ihr altes deutsches Recht des Reimes Spiel bescheiden wieder fordert, tadelt's nicht. Ja, danket ihr's, dass sie das düstere Bild der Wahrheit in das heitere Reich der Kunst hinüberspielt. Die Täuschung, die sie schafft, aufrichtig selbst zerstört und ihren Schein der Wahrheit nicht betrüglich unterschiebt. Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.
Friedrich Schillers Prolog zu Wallensteins Lager. Manchmal trifft aber die heitere Kunst auf den Ernst des Lebens. Zum Beispiel, wenn es wie zurzeit in Frankfurt um das Geld für die Kultur bzw. die Kulturbauten geht. Kunst und Kasse, wenn Bühnen marode werden, der Tag in HR2 Kultur. Jetzt haben wir ziemlich viel über Kasse gesprochen, marode Bauten und Sanierungskonzepte, eben das Drumherum von Kunst, von Theater und Oper. Aber ist das eigentlich so entscheidend? Der Standort, die Fassade, das Gebäude? Jetzt soll es zum Abschluss noch einmal darum gehen, was sich eigentlich in den maroden sanierten oder eben auch modernen Hallen abspielt. Wie wichtig ist nicht nur ein Gebäude, eine bestimmte Fassade, ein Standort für uns Zuschauer, eine Stadt, sondern auch oder sogar mehr das Theater, die Kultur an sich. So sieht das Ulrich Sonnenschein.
Wenn es ums Theater geht, dann geht es vor allem um die Inhalte auf der Bühne. Es sind die Stücke, die dort gegeben werden, die Ideen der Regie, das Bühnenbild und die Leistung der Schauspieler. Theater ist, wenn es gut funktioniert, Illusion. Es ist Illustration einer Idee, Umsetzung einer Geschichte. Theater ergreift moralisch Partei, gibt Rätsel auf oder gibt allgemeingültige Antworten. Es gefällt sich als Stätte des gelebten Gedankens. Es bringt zum Nachdenken und dabei will und soll es anspruchsvoll unterhalten. Theater bezieht sich dabei immer wieder auf sich selbst. Es inszeniert sich als Teil einer Entwicklung im Sinne einer Tradition. Das Publikum weiß das in der Regel auch und schätzt diese Bezüge. Wo all diese Auseinandersetzungen stattfinden, ist dabei herzlich beliebig. Man kann Theater im Freien machen, auf der Wiese oder auf improvisierten Bühnen. Alte Burgruinen werden gerne als Ort und Kulisse gleichermaßen genutzt, ebenso die verlassenen Tempel der Industriekultur. Man braucht einen Platz für die Schauspieler, einen Raum für die Zuschauer und etwas Technik. Wo den einen eine Lichtanlage reicht, brauchen andere eine Drehbühne und einen Schnürboden. Was immer aber Theater ausmacht, es steckt nur zu einem kleinen Teil im Gebäude, im Schauspielhaus, das es beherbergt. Könnte man also vollmundig verzichten auf den Ort dramatischer Hochkultur, ein Spiegelzelt aufbauen und improvisieren? Natürlich, denn das Eventtheater würde nicht verschwinden. Es hat sich auch nicht durch Kino und Fernsehen verdrängen lassen. Trotz allem ist ein Schauspielhaus von großer Wichtigkeit. Eine Großstadt ohne Theater ist wie ein Wohnzimmer mit kahlen Wänden. Leblos wird eine solche Stadt, denn neben den kulinarischen Stätten des Genusses braucht auch der Geist einen festen Ort für die Nahrungsaufnahme. Viele Besucher gehen einfach dort vorbei, wenn sie in der Stadt keinen Termin mehr haben. Einheimische beziehen Abos und kümmern sich um den Personalwechsel im Ensemble. Das Haus ist wie eine Klammer, ein Ort der Verlässlichkeit. Und das ist seine Hauptaufgabe. Das Theater garantiert für eine wie auch immer gestaltete theatralische Sensation. Was dort passiert, ist Teil der Kultur und das Haus somit ein Hort der Kunst. Ein Haus bietet den Rahmen für eine stabile kulturelle Leistung, die flüchtig würde, nehme man ihr den festen Ort. Und das kann in einem stumpfen Backsteinbau wie in Bochum oder hinter einer glitzernden Glasfassade wie in Frankfurt gleichermaßen funktionieren. Aber damit ist die Frage nach Neubau oder Sanierung auch nicht beantwortet.
Was bedeutet das Theater für die Stadt? Eine Antwort von Ulrich Sonnenschein. Und was muss es uns wert sein, den Rahmen, den es braucht, zu erhalten? So stellt sich die Frage für Bühnen in Hessen und bundesweit, denn viele Kulturbauten kommen in die Jahre und die Betreiber kämpfen mit immer wieder neuen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen. Verschiedene Städte sind zu unterschiedlichen Lösungen gekommen. Davon haben wir gehört in dieser Sendung. Was sollte sie uns also wert sein, die Kultur auch in Zukunft? Wie wichtig ist sie in der Stadt? Genau mit diesen Fragen hat sich der UNESCO-Weltbericht Kultur, urbane Zukunft beschäftigt. Professor Wolfgang Kaschuber, Ethnologe an der Humboldt-Universität in Berlin und Vorsitzender des Fachausschusses Kultur bei der Deutschen UNESCO-Kommission. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Warum ist ein Kulturangebot so wichtig für eine Stadt? Zu welcher Schlussfolgerung kommt der UNESCO-Weltbericht?
Naja, er hat sich natürlich die Verläufe angeschaut, auch die jüngere und ältere Geschichte der Städte. Und wir können ja bemerkenswerterweise feststellen, fast weltweit, wobei die Betonung auf fast liegt, natürlich noch nicht überall, ist die Attraktivität der Städte dramatisch gewachsen. Und sie hat sich vor allem verändert. Seit 200 Jahren sind die Städte natürlich die Motoren für Arbeitsplätze und Märkte und andere Dinge. Aber seit ungefähr 30 Jahren sind die Städte und die Innenstädte auch wiederum attraktive Lebenswelten. Also nicht mehr nur Arbeits- und Verkehrswelten, sondern Lebenswelten. Und der entscheidende Faktor, das resümiert eben auch der UNESCO-Bericht, ist das Stichwort Kultur.
Aber muss das zwingend, was genau nehmen Sie dann als Kultur? Muss das die klassische Hochkultur sein?
Nein, also die Kultur in all ihren Schattierungen und Seiten. Wir sehen eben, auf der einen Seite in den 70er Jahren sehr viele Initiativen von oben, Festivals werden organisiert, Musik, Theater, Literatur. Es werden in den 80er Jahren viele Einrichtungen geschaffen, aber diese Einrichtungen und diese finanzierten Kulturunternehmungen werden eben ergänzt durch Off-Szenen, durch freie Szenen, durch Bürger- und Kulturinitiativen. Und man kann sagen, die Mischung macht es, also die Attraktivität unserer Städte, dass sie in den öffentlichen Räumen Lebenswelten bieten, Räume für das Promenieren, für das Kommunizieren, für das Sich-Treffen. Das hat im Wesentlichen mit dieser Entwicklung zu tun, die wir nicht umsonst die Kulturalisierung der Städte
nennen. Mhm. Hat sich da aber vielleicht doch auch was verändert? Früher war ja so das Verständnis, an der Kultur erkennt man, wie reich eine Stadt ist. Also die finanzielle Situation, die regelt im Prinzip, wie stark, wie gut man ein Angebot sehen kann. Heute hat man das Gefühl, jetzt, wenn man gerade angesichts des Brexit sieht, dass Scouts unterwegs sind von Großkonzernen und Banken aus London, die neue Standorte in Europa suchen, dass durchaus auch so ein kulturelles Angebot die Attraktivität und damit letztendlich auch den Wirtschaftsstandort bestimmen kann?
Ja, also sozusagen der Status der Stadt, das Ranking, wenn man so will, ist in vielerlei Hinsicht eben sehr abhängig von diesem Kulturangebot. Das gilt für den Tourismus, das gilt aber auch für die sogenannten Creative Classes, also für die Kreativen, die jetzt nicht 50 Jahre lang denselben Job an derselben Stelle haben, sondern die wechseln. Die orientieren sich sehr stark an dem Kulturangebot. Und wir haben das auch schon untersucht, also was Kulturangebot meint. Und das meint dann eben dieses ganze breite Spektrum von der Oper und dem Theater über Kinos, Musikkneipen und viele andere Dinge. Ja, bis hin eben natürlich zu Schwulenszenen oder anderem. Also ein Kollege, der eine Studie in den USA gemacht hat nach den Zukunftschancen der Städte, sagt, er hätte auch seinen schwulen Freund fragen können. Der hätte ihm die Städte, die jetzt vorne stehen im amerikanischen Ranking, auch nennen können. Mhm. Es, Kultur im Sinne auch von Lebensstil und Toleranz spielt eine ganz zentrale Rolle, auch für das Stadtmarketing.
Aber welche Rolle spielt es, ob das mitten in der Stadt ist? Also die städtischen Bühnen in Frankfurt sind stadtnah am Main, also innenstadtnah, nah bei den Banken, beim Bahnhofsviertel, mitten in dieser Spannung. Sie haben direkt auf den Blockupy-Protest vor der damaligen EZB geblickt und auch reagiert in Stücken. Sie nehmen Diskussionen auf in ihren Räumlichkeiten, aber auch in ihren Darbietungen. Da ist so eine Selbstvergewisserung, die durchaus auch identitätsstiftend ist, was, glaube ich, Theater immer auch einfach bietet. Muss das aber wirklich zentral sein?
Es ist nach unseren Erfahrungen gut, wenn es zentral ist, weil gerade im Zentrum natürlich Verdrängungsprozesse, Austauschprozesse und viele andere Dinge stattfinden. Und wenn Kunst und Kultur dort präsent sind, dann sind sie Moderatoren. Sie sind aber gleichzeitig eben auch Organisatoren von Kontaktzonen. Denn das ist ja das Eigentümliche an Kunst und Kultur, dass sich ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Gruppen treffen. Kunst und Kultur brechen eben diese Milieus, die Nachbarschaften, die ja manchmal doch homogen werden, auf und mischen. Und Städte ohne diese, ich nenne es mal kulturelle Mischtrommeln, sind eben einfach weniger attraktiv als solche mit. Und ganz wichtig ist eben, dass dabei die Kunst und Kultur nicht peripher am Rande steht, sondern dass sie mittendrin steht, dort, wo die Leute heute eben auch hinziehen oder am Feierabend hingehen.
Stadt braucht Kultur, das sagt Professor Wolfgang Kaschuber, Ethnologe an der Humboldt-Universität in Berlin und von der Deutschen UNESCO-Kommission, die einen UNESCO-Weltbericht herausgegeben hat. Kultur, urbane Zukunft heißt er. Besten Dank, Herr Kaschuber. Das war der Tag für heute. Es ist wichtig, Sie zu führen, die Diskussion um die Kultur in einer Stadt, zum Beispiel in Frankfurt und zum Beispiel um die städtischen Bühnen. Denn sie wirken weit über die Stadtgrenzen hinaus, zum Teil sogar über die Landesgrenzen. Und damit das so bleibt, hoffen wir auf eine Diskussion in den nächsten Monaten um Sanierung oder Neubau, die die Kultur in den Mittelpunkt stellt. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.